Kellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Kellner Live. Nur auf OE24TV.
Ja, da darf ich Sie herzlich begrüßen hier bei Fellner Live in einem Live-Interview mit Christian Stocker, dem Generalsekretär der ÖVP. Wir haben ihn eingeladen, weil er einer jener ist, die mit dabei sitzen am Verhandlungstisch, in der Steuerungsgruppe und ganz nah dran ist an den Koalitionsverhandlungen. Ich hoffe, er hat uns einiges zu sagen, aber erst einmal herzlich willkommen, Herr Stocker.
Herzlich willkommen.
Herr Stocker, auch am 23. gehen die Verhandlungen weiter. Es wird wieder getagt, es wird wieder gesessen. Wie groß ist denn aktuell der Druck auf den Verhandlungsteams?
Ja, natürlich ist ein Druck vorhanden, weil wir wollen ja ein Ende dieser Verhandlungen und ein Ergebnis dieser Verhandlungen ebenfalls sehen. Und es ist halt nicht so ganz einfach, wenn wir mit drei Parteien, also mit zwei verhandeln, drei Parteien insgesamt verhandeln, wenn nicht nur ein Regierungsprogramm, sondern natürlich auch budgetäre Themen mitverhandelt werden, ein Doppelbudget in Grundzügen verhandelt wird, dann braucht es halt etwas mehr Zeit wie vielleicht in der Vergangenheit. Und dennoch sind wir, wenn wir es mit den Verhandlungen aus der Vergangenheit vergleichen, ganz gut im Zeitplan.
Na, die Geschichte mit dem Budget ist ja vielleicht ein bisschen eine hausgemachte Geschichte gewesen. Schließlich war das Finanzministerium unter ÖVP-Führung. Man ist ja von anderen Zahlen ausgegangen und erst nach gefühlt irgendwie 300 Wochen der Verhandlungen ist man rausgekommen, wie groß das Loch überhaupt ist. Ja? Also gefühlt waren es 300 in der Sache, glaube ich, dann 10 Wochen oder so, wo dann das Budget fix dagestanden ist. Jetzt steht man natürlich da und hat rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum die sogenannte Bescherung, nämlich dass es unglaublich groß ist. Und hier hat es ja schon am vergangenen Freitag innerhalb der koalitionsverhandelnden Parteien durchaus einen sehr schweren Pfad gegeben, um zum Konsolidierungspfad zu kommen. Schlussendlich hat man sich geeinigt. Wie schwer war es denn, sich auf einen gemeinsamen Zugang zum Thema Budgetsanierung zu begeben?
Vorweg, glaube ich, sollte man einiges richtigstellen. Hier geht es nicht um das Budgetloch, hier geht es um das Defizit des gesamten Staatshaushaltes. Da sind mit umfasst alle Länder, alle Gemeinden und die Sozialversicherungen. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, wie schaut das Budget aus, sondern es geht um das gesamtstaatliche Defizit. Alle Länder, alle Gemeinden und die Sozialversicherungen. Dass das ein wenig schwieriger ist, wie nur das Budget zu betrachten, liegt auf der Hand. Und ja, es ist so, das Defizit ist prozentuell gestiegen. Aber das heißt nicht, dass wir mehr ausgegeben haben, als wir uns vorgenommen haben. Ganz im Gegenteil, der Budgetvollzug heuer zeigt uns, wir haben deutlich weniger ausgegeben. Aber wenn das Wirtschaftswachstum schrumpft und das gesamte Bruttoinlandsprodukt, an dem sich die Schulden bemessen, kleiner wird, dann ist der Anteil der Schulden, auch wenn er gleich bleibt, prozentuell größer. Und das war das Thema und es war eine intensive Verhandlungsrunde, die uns dazu geführt hat, dass wir uns jetzt geeinigt haben. Wir wollen dieses Budget in 7 Jahren konsolidieren, uns auch die Spielräume schaffen für eine Politik, die gestaltet für die Menschen in diesem Land. Es geht ja darum, dass diese Regierung antritt, um einen Aufbruch, um Zuversicht zu vermitteln. Das heißt, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig wird, dass wir unseren Wohlstand sichern, dass wir Asyl und Integration auch so sehen, dass wir keine Zuwanderung in unser Sozialsystem haben wollen, sondern dass wir nur jenen Schutz gewähren wollen, die ihn tatsächlich auch brauchen. Dass wir Integration auch mit Verpflichtungen verbinden wollen, dass das Gesundheitssystem, die Wartezeiten ein Thema sind, dem wir uns widmen und letztlich auch das Bildungssystem, weil ein Bildungssystem ist dafür da, dass wir eben Bildungseinrichtungen in den Schulen haben und keine Erziehungsanstalten. Das alles sind wichtige, große Themen, die wir mitverhandeln. Und wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir im Budget 7 Jahre Konsolidierungszeit uns vornehmen, um gleichzeitig auch Gestaltungsspielräume für die Themen zu haben, die ich eben erwähnt habe.
Also Herr Stocker, haben Sie einige Themen aufgezählt und dennoch wirkt das wie Stehsätze, die man immer wieder seit dem Wahlkampf hört. Also die ÖVP so lange am Ruder der Macht, hätte so lange gestalten können und trägt natürlich auch, haben ja auch den Wirtschaftsminister gestellt, schon ein bisschen Mitschuld daran, dass der Wirtschaftsstandort Österreich so rapide abgesunken ist. Und jetzt sagt unter anderem die Landeshauptfrau von Niederösterreich zum Beispiel, dass auch sie Leuchtturmprojekte vermisst in der aktuellen Koalitionsverhandlungsdebatte. Haben Sie vielleicht ein, zwei Leuchtturmprojekte für uns mitgebracht, wo Sie sagen, ruhig Blut oder immer langsam mit den Pferden? Also es gibt was, wo man sich durchaus darauf freuen kann als Bürger, weil es fehlt den Menschen schon auch ein bisschen eine Motivation. Man hat das Gefühl, es geht nichts weiter, man hört immer die gleichen Stehsätze. Geben uns irgendwas, wo man mal sagen, da kann man sich dran festhalten?
Ich habe volles Verständnis, dass die Öffentlichkeit, auch die Medien gerne hätten, dass Detailergebnisse berichtet werden. Aber ich sage, jedes Detailergebnis, jede Einigung ist genauso viel wert wie die Gesamtlösung. Und solange eine Gesamteinigung nicht am Tisch ist, ist auch jede Teileinigung mehr oder weniger Schall und Rauch. Wir haben verhandelt in Leuchttürmen, wir haben auch Ergebnisse erzielt bei sogenannten Leuchttürmen und die großen Bereiche habe ich Ihnen aufgezählt. Es geht um Wirtschaft, Wettbewerb, Standort, Wohlstand sichern. Es geht um Integration, Migration, Asyl und Sicherheit. Es geht um Gesundheit, es geht um Bildung. Das sind die großen Brocken, die wir uns in diesen Verhandlungen vorgenommen haben. Und natürlich gehört zum Wohlstand auch dazu, dass Teuerungsbekämpfung ein Thema ist.
Es scheint es natürlich nach außen hin so, als wären das sehr zähflüssige Verhandlungen. Zuletzt hat es am Freitag geheißen, dass die Koalitionsverhandlungen in der Krise stecken. Die unterschiedlichen Zugänge von drei Parteien sind schwierig. Also ich glaube, das zu leugnen, das kann man sich sparen, weil es ist ganz offensichtlich, dass es nicht leicht ist. Aber wie schwierig ist es tatsächlich allein bei der Entscheidung, wie der Konsolidierungsplan jetzt aussehen soll? Ist ja gerade die SPÖ eine komplett andere Richtung marschiert, als wie das die ÖVP und die NEOS wollten?
Natürlich ist es so, dass wir aus verschiedenen Richtungen kommen und es ist nicht leicht, hier gemeinsame Nenner zu finden und diese gemeinsamen Nenner dann auch so groß zu machen, dass eine Regierungsarbeit, die den Namen Aufbruch-Zuversichtsregierung verdient, darauf gegründet werden kann. Aber ich sage Ihnen, das ist ja nichts Neues. Mit jeder Partei gibt es da und dort verschiedene Ansätze, gibt es Dinge, wo wir nicht übereinstimmen. Und ich sage auch ganz offen, weil bei manchen Menschen in der Öffentlichkeit so der Eindruck entsteht, na, es wäre ja mit der FPÖ so viel leichter. Wäre es nicht.
Glauben Sie das?
Na, ganz einfach. Wir haben zwar dasselbe Budget zu sanieren, das heißt, die Fragen, die das Budget betrifft, sind ganz die gleichen, aber wir haben dazu ganz große Unterschiede in ganz wichtigen Bereichen. Uns trennt in der Außenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Frage der Energiepolitik sehr vieles. Aus meiner Sicht ist es so, mit der FPÖ würde, aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe und so ich das einschätze, Putin einen Brückenkopf in Österreich bekommen. Ich muss mir nur ansehen, wie es mit der Gasversorgung aussieht.
Aber da gibt es schon die ersten EU-Länder, die gerade umfallen. Ich sage nur Robert Fico, slowakischer Präsident, lächelnd mit Handshake bei Putin, wo erneut darüber gesprochen worden ist, dass die Slowakei sehr gerne die Gaslieferungen aus Russland nimmt, weil ihnen die eigene Wirtschaft jetzt doch näher ist. Also ist das mittlerweile ein bisschen ein Trend, den man schon verspürt?
Naja, das ist ein Trend, den man verspürt, aber den ich nicht für gut finde. Weil wenn wir sagen, wir nehmen die Gaslieferungen aus Russland und ja, die sind so billig, sie sind genauso billig, wie Putin das festsetzen wird. Und sie sind genauso zuverlässig, wie Putin das festsetzen wird. Das heißt, wenn man sich ausliefern will, ob Putin den Preis höher oder niedriger festsetzt, ob Putin den Gashahn aufdreht oder zudreht, dann kann man das machen. Aber dann heißt das, wir machen uns abhängig von der Gasversorgung durch Russland für unsere Haushalte, für unsere Wirtschaft. Und wir haben gesehen, was das heißt, weil der Gashahn wurde schon zugedreht und die Preise haben wir auch gesehen, wie sie sich entwickeln, wenn Putin das bestimmt. Und jetzt kann man sagen, wenn wir alles tun, was er will, dann werden wir auch billiges Gas haben. Aber ist das im Interesse unseres Landes? Ist das im Interesse der Menschen in diesem Land? Ist das ein souveräner Staat in Europa? Also meines Erachtens nicht.
Also das bleibt für Sie weiterhin eine unüberwindbare Brücke zur FPÖ?
Naja, es ist eine unüberwindbare Brücke. Man muss einfach sehen, die Politik der FPÖ ist eine russlandfreundliche. Die Interessen Russlands sind nicht die Interessen Österreichs. Russland will eine schwache Europäische Union. Wer will das auch? Die FPÖ. Russland will uns abhängig machen von der Energieversorgung. Wer will das auch? Die FPÖ.
Andererseits gibt es aber sehr viele Ähnlichkeiten, gerade im Thema Wirtschaft, die FPÖ durchaus auch mit dem Wahlprogramm der ÖVP hat. Es gibt große Stimmen aus der österreichischen Wirtschaft, die sich sehr dafür aussprechen. Viele Insider auch wünschen sich nach wie vor, dass man hier zusammenkommt und zahlreiche Bundesländer haben eine sehr gut funktionierende schwarz-blaue Koalitionsarbeit. Ist das nicht vielleicht doch etwas, wo man im Bund manchmal darüber nachdenkt, ob es nicht leichter gewesen wäre und ob man sich selbst nicht ein bisschen ins Knie geschossen hat, Herbert Kickl so eine Brandmauer zu bieten?
Ich habe es versucht auszuführen, warum wir das ausgeschlossen haben. Weil es eine Politik ist, wo wir glauben, dass sie für die Menschen in diesem Land nicht gut ist. Und ich sage Ihnen noch ein Beispiel. Wir alle sehen, dass die europäische Verteidigung etwas ist, worum wir uns viel mehr kümmern müssen als in der Vergangenheit. Wer ist dafür, dass wir den Sky Shield nicht haben? Keine Abwehr von Raketen, keine Abwehr von Drohnen? Herbert Kickl und seine FPÖ. Wem nützt es? Putin und Russland. Das heißt, wenn man sich das im Detail ansieht und wenn man sich die Themenfelder ansieht, dann haben wir für uns entschieden, dass es Herbert Kickl und seine FPÖ, so wie sie von ihm geführt wird, mit diesem Land und den Menschen nicht gut meint. Er redet von Heimat, er redet von Neutralität, er redet davon, dass das Volk der Chef ist. Mein Empfinden ist, wir werden immer weniger Chef werden in unserem Land, wenn es nach Herbert Kickl geht.
Weil Sie es gerade ansprechen, Chef im eigenen Wahlland, da fällt mir ein Chef in der eigenen Partei. Ich spreche jetzt von Andreas Babler. Jetzt sucht man ja eigentlich Stabilität für die kommenden Jahre, gerade jetzt nach der Situation, eben erst mit den Blauen zu regieren, dann mit den Grünen. Es war nicht immer ganz leicht. Im Wahlkampf hat man oft gehört, es war ja eine Erbschuld von Sebastian Kurz, die man mit den Grünen übernehmen musste. Und jetzt sprechen Sie über eine Zusammenarbeit mit einer SPÖ, wo Andreas Babler in den eigenen Reihen kräftigen Widerstand erhält und das ausgerechnet von Rudi Fussi, der jetzt kürzlich eben bekannt gegeben hat, dass er die notwendigen Unterstützungserklärungen zusammen hat. Gibt Ihnen das nicht vielleicht auch ein bisschen zu denken, dass die SPÖ alles ist, nur kein stabiler Partner und gerade auch angesichts der Situation mit der EU, es gibt da doch noch die No-Policy-Change-Politik, die das Sanierungsverfahren betrifft. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass der politische Weg der gleiche sein muss, damit das Budget auch tatsächlich hält. Ist das nicht doch etwas, wo man sich innerlich denkt, Halleluja, lasst es gut gehen?
Ja, es ist so, dass die SPÖ für sich entscheiden wird müssen, wie sie sich aufstellt. Für uns ist klar, unser Verhandlungspartner ist Andreas Babler mit einem Team, das besteht aus Vertretern der Gewerkschaft, aus Vertretern aus dem Parlament, dem Klubobmann und anderen Persönlichkeiten. Mit denen verhandeln wir dieses Regierungsprogramm. Und das sind unsere Partner und wie es intern in der SPÖ aussieht, ist Sache der SPÖ. Das muss die SPÖ für sich lösen.
Also ich verstehe das Konzept, dass man im Hier und Jetzt lebt, aber muss nicht gerade in der Politik auch ein bisschen ein Schachspieler sein und strategisch überlegen, was kommen könnte? Weil sollte es tatsächlich innerhalb der SPÖ noch im Jänner zu größeren Unruhen aufgrund einer möglichen Parteiführerdebatte kommen, hätte das ja auch Auswirkungen auf die gemeinsame Arbeit. Gibt es da ein Ausweichszenario oder ist da irgendwas, was man sich schon überlegt hat, wenn es soweit kommen sollte oder schieben Sie das wirklich gedanklich völlig weg?
Na, ich schiebe es nicht gedanklich weg, sondern es ist schlicht und einfach nicht meine Aufgabe, die Probleme der SPÖ zu lösen. Das muss im eigenen Stall gelöst werden.
Das ist, wenn wir noch ein bisschen bei der SPÖ bleiben, da gibt es das große Thema der Vermögensteuer. Jetzt sagt die ÖVP, kommt auf keinen Fall. Die SPÖ will unbedingt daran festhalten. Jetzt muss es aber doch so sein, dass einer von euch beiden einen Schritt auf den anderen zugeht. Das heißt, irgendjemand fällt um. Wer wird das sein und warum?
Ich glaube nicht, dass man das in Richtung Umfallen sehen sollte. Wir haben hier ganz klar gesagt, dass wir für eine Vermögensteuer, für die Einführung einer Vermögensteuer und einer Erbschaftssteuer nicht zur Verfügung stehen. Das ist vor der Wahl so gewesen. Das ist jetzt genauso. Das ist auch keine Überraschung. Das hat jeder gewusst, der mit uns verhandelt. Und daher ist es so, dass für uns diese beiden Steuern auch nicht in Frage kommen. Das heißt, wir werden keine neue Vermögensteuer einführen und wir werden auch keine neue Erbschaftssteuer oder eine Erbschaftssteuer einführen. Das hat die SPÖ gewusst und daher ist das auch der Rahmen, in dem wir verhandeln.
Und die SPÖ sagt bei den Verhandlungen, das ist okay für Sie und Sie wollen die Vermögensteuer nicht mehr?
Wenn es so leicht wäre, dann wären wir schon fertig. Aber das Ergebnis wird dann zeigen, worauf wir uns geeinigt haben. Ich sehe das, worauf man sich einigt, auch nicht immer, dass jemand jetzt umfällt. Es gibt klarerweise einen Rahmen, der abgesteckt ist und in diesem Rahmen bewegt man sich. Für uns ist ganz eindeutig, und das haben wir auch gesagt, dass wir es für den falschen Weg halten, das einmal primär einnahmenseitig anzugehen. Wir wollen eine Ausgabenbremse. Wir haben ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem, ist schon sehr oft gesagt worden. Es ist aber richtig. Daher durchforsten wir gerade alle Ausgaben, um einmal zu sehen, welches Volumen kommt zusammen. Und das ist gar nicht so wenig.
Sie drücken das immer sehr diplomatisch aus, aber so zwischen den Zeilen hört man doch raus, dass diese Vermögensteuer ein Riesenbrocken bei den Verhandlungsteams ist, wo noch immer drüber diskutiert wird und wo es noch immer keine finale Lösung gibt. Sollte die SPÖ jetzt an der Vermögensteuer festhalten und Sie sagen, das gibt es nach wie vor nicht, könnte das unter Umständen einer der Gründe sein, warum diese Ampelkoalition nicht zustande kommt. Und für diesen Fall darf ich Sie fragen, haben Sie sich überlegt, was passiert, wenn die Ampel platzt und ihr das Licht ausgeht?
Also die Ampel ist nicht einmal noch fertig, daher kann sie noch nicht platzen. Das, was ich schon sehe, ist, dass wir uns gemeinsam bemühen, ein Ergebnis zustande zu bringen, das für die Menschen in diesem Land ein gutes Regieren möglich macht. Dass die Menschen in diesem Land sehen, dass sie in ihren Nöten, Sorgen und Anliegen verstanden sind. Dass das, was wir als Programm präsentieren, für sie eine Hilfestellung sein soll. Darum geht's. Ich habe gesagt, Wirtschaft, Wettbewerb, Standort. Wir wollen, dass die Bildung, auch die Gesundheit im Mittelpunkt steht und vor allem Sicherheit, Asyl und Migration. Und bei der Teuerung werden wir uns ebenfalls was überlegen. Wenn wir diese Themen für die Menschen zufriedenstellend lösen, dann glaube ich, haben wir ein gutes Ergebnis und muss sich niemand um ein Platzen Gedanken machen.
Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, aber sollte dieses Wörtchen halt dann doch eintreten und es kommt nicht zu einer Einigung, wäre für Sie dann durchaus eine Option zu sagen, man holt wieder die Grünen ins Boot oder man geht vielleicht doch in Gespräche mit der FPÖ oder man strebt Neuwahlen an. Man muss ja so ein bisschen einen Plan B haben. Man kann ja nicht alles auf eine Karte setzen. Und ich bin mir sicher, Sie haben den auch. Also wo, sagen Sie, wäre für Sie tatsächlich ein Ausweichsszenario? Gibt es da irgendwas? Oder vielleicht sitzt Sie sogar am Verhandlungstisch und sagt es irgendwie zu den Roten. Ja, und wenn das nichts wird, dann machen wir mit den Blauen. Sucht es euch aus. Ist das so hart von der Tonalität her? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Sie haben es schon ausgeführt. Wenn. Das heißt, alle Wenns, die wir diskutieren, sind dann, wenn sie tatsächlich eine Option werden, weil die Situation das eben erfordert, zu beantworten. Solange das nicht ist, und das ist im Moment so, verhandeln wir für ein Ergebnis. Und ich sage ganz offen, wir waren schon weiter auseinander, wie wir jetzt sind. Und ich habe große Zuversicht, dass das gelingen kann. Und warum ich nicht sage, gelingen muss, weil wir noch nicht fertig sind.
Ja, apropos noch nicht fertig, auch in den kommenden Tagen wird ziemlich hart verhandelt werden. Wie schaut denn der komplette Fahrplan jetzt über Weihnachten aus? Macht ihr mal eine Weihnachtspause? Gibt es da vielleicht auch ein paar Keksal für euch? Wo sagt, jetzt trinken wir einen Punsch und strecken mal die Füße hoch und machen nichts und Flascherl Eierlikör und dann schaut die Welt schon anders aus? Oder wie läuft das bei den Verhandlungsteams?
Also als jemand, der die Verhandlungen mit begleitet hat und Teil dieser Verhandlungen war, kann ich Ihnen sagen, wir haben uns in der Vergangenheit wenig Pausen gegönnt. Und wir haben die Füße auch nicht ausgestreckt, sondern wir haben tatsächlich sehr intensive Gespräche geführt. In der Vergangenheit auch. Und wenn an einem Tag nicht verhandelt wird, heißt nicht, dass nicht gearbeitet wird. Jetzt schaut der Fahrplan so aus, dass heute noch Verhandlungen stattfinden über Leuchttürme, über Inhalte, über das, was uns gemeinsam gelingen soll. Dann gibt es den Heiligen Abend, der als Familienfest, Weihnachtsfest natürlich auch für uns ein Feiertag ist. Christtag, Stefanitag und danach wird weiter verhandelt. Das heißt, am Freitag geht es bereits weiter. Wenn notwendig über das Wochenende. Wir werden jede Möglichkeit und jede Zeit nutzen, zu einem raschen Ergebnis zu kommen.
Und was schätzen Sie, wann wird das Ergebnis da sein? Jetzt war der 6. Jänner immer wieder kolportiert als die Deadline für diese Koalition. Sollte sie zustande kommen, lässt sich das einhalten? Oder ist es dann doch eher Mitte Jänner, wann es soweit sein wird?
Es ist schwer, eine Deadline vorzugeben und ich glaube auch nicht, dass wir uns einen guten Dienst erweisen würden, wenn wir einen Tag definieren und sagen, und dann muss es sein, weil es möglich sein kann, dass dann noch ein weiterer oder zwei weitere folgen. Aber natürlich ist das Ziel, dass wir im Jänner fertig werden.
Ich frage mich, wie da die niederösterreichische Landeshauptfrau jetzt mit der Aussage umgeht, wenn sie sagen, naja, einen Tag wollen wir nicht definieren, weil sie hat ja gesagt, bis Mitte Jänner, wie sie doch klare Ergebnisse sehen. Und ich glaube, ihr sitzt da schon ein bisschen der 26. Jänner, also die Gemeinderatswahl in Niederösterreich. Gewaltig im Nacken. Sie selbst sagt, sie rechnet mit starkem Gegenwind, also mit Verlusten für die ÖVP. Jetzt hat sie gerade der steirische ehemalige Landeshauptmann Christopher Drechsler in Wien herzlich bedankt für das, wie es in der Bundespolitik läuft. Wäre da jetzt womöglich auch das nächste Bundesland mit einer Dankeskarte dann schon im Petto stehend? Gibt Ihnen das ein bisschen einen Druck mit oder wie geht man damit um, wenn man solche Aussagen hört?
Natürlich ist es so, dass alle Wahlen in einem Gesamtumfeld stattfinden. Und jetzt wäre es von mir wahrscheinlich auch falsch zu sagen, das ist ganz super alles. Ist es nicht. Umgekehrt, man kann sich's nicht aussuchen. Es ist so, dass Wahlergebnisse aus Wahlen resultieren. Daraus gibt es Verhandlungen mit Partnern, die sich auch aus dem Wahlergebnis beziehungsweise aus dem, wie man eine zukünftige Regierung bilden will, ergeben. Das macht alles nicht leichter. Vor allem, ich sage ganz offen, diese Regierung bekommt ja nicht einmal eine Chance von manchen. Also wenn ich mir Kommentare anhöre, die wir öffentlich hier auch über Medien verbreitet werden, das kann nichts werden, das wird nichts werden, dann kann ich nur sagen, ein wenig abwarten. Ich bin überzeugt, nicht nur es kann was werden, sondern ich glaube auch, es wird was werden. Und so gesehen wird sich dann auch das gesamte Umfeld ändern. Natürlich ist es so, dass Wahlen, es finden ja auch die Landtagswahlen im Burgenland statt und auch die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich in diesem gesamten Umfeld zu sehen sind. Aber jede Wahl hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. In Niederösterreich werden die Bürgermeister gewählt. Da steht die Gemeindepolitik am Prüfstand. Ich selber in meiner Heimatgemeinde auch als Vizebürgermeister. Und ich werde alles dazu tun, dass dieses Ergebnis ein gutes wird.
Andererseits muss diese Koalition ja auch aus Sicht der ÖVP zusammenkommen. Denn Sie haben selber gesagt, einen Plan B gibt es nicht. Also man setzt alles
hier. Ich habe keinen Plan B hier erzählt. Aber
also dann gibt es da auch einen. Also man hat schon so. Es ist halt die Frage, wie würde das mit Neuwahlen ausschauen? Weil ich denke mir, die aktuellen Umfragewerte vom Karl Nehammer sind jetzt nicht unbedingt so, dass man sich da auf Neuwahlen freuen könnte. Ganz im Gegenteil. Also da würde die FPÖ dann definitiv noch mehr lachen, als sie es ohnehin schon tut. Also Neuwahlen könnten jetzt irgendwie nur politisch, strategisch überlegt ein sehr schweres Los für die ÖVP sein. Und da wollen Sie nicht irgendwie ein bisschen sagen, wie dieser Plan B ausschauen könnte oder wer Ihnen vielleicht dann vielleicht doch angenehm wäre, wenn es nicht zustande kommt.
Wenn das Ziel Neuwahlen wären, dann könnten wir tatsächlich Punsch trinken, Kekse essen und die Füße hochlegen. Ja, dann gibt es Neuwahlen. Das ist nicht das Ziel und daher gehe ich auch nicht davon aus.
Dann darf ich Sie noch kurz zur allgemeinen Stimmung zwischen den drei Parteien fragen. Wie funktioniert das persönlich? Gibt es da wirklich große Sympathien miteinander? Weil auch die emotionale Komponente bei solchen Marathonsitzungen darf ja nicht zu kurz kommen. Kann man miteinander reden oder ist es dann hin und wieder doch ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel bei den Neos der Sepp Schellhorn immer wieder davonprescht, mal auf Ex eine Meldung absetzt, wo vielleicht mehr drinnen steht, als jeder andere sagen wollte. Wie geht es Ihnen damit?
Verhandlungen haben eine Dynamik, das ist keine Frage. Und die Persönlichkeiten, die diese Verhandlungen führen, sind verschieden. Manche emotionaler, manche weniger emotional. Letztlich ist es ein professionelles Verhandeln. Es ist ein Verhandeln auf Augenhöhe. Und es ist auch, und das sage ich ganz bewusst, auch ein Verhandeln in gegenseitiger Wertschätzung.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie nehmen sich so lange Zeit, bis es steht, aber irgendwo innerlich muss man dann doch schon als Generalsekretär der großen Volkspartei ein bisschen nervös werden, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anschaut. Also so viel Zeit kann man sich nicht nehmen, weil man merkt ja auch innerhalb der Bevölkerung, Sie sagen selbst, die Koalitionsverhandler kriegen keine ehrliche Chance, weil die Bürgerinnen und Bürger ungeduldig sind. Ja, den Leuten geht das Geld aus, den Leuten gehen die Jobs aus, die Unternehmen gehen eins nach dem anderen pleite, große wie kleine. Viel Zeit haben wir nicht mehr und da müssen wir natürlich auch einen Sanierungsplan nach Brüssel schicken und das auch noch im Jänner. Also es passiert so viel, es wird viel gearbeitet, aber ist da nicht ziemlich, vielleicht zu wenig Speed drinnen in der ganzen Sache? Muss man jetzt den Turbo schalten? Können Sie unseren Zuschauern vielleicht irgendwas mitgeben, wo man das Gefühl hat, okay, wir sind der Lösung schon sehr nah und das Licht am Ende des Tunnels ist nicht nur eine Taschenlampe?
Das ist sicher keine Taschenlampe, aber ich sage es nochmal, wenn wir sagen, im Jänner wollen wir fertig werden, das ist im Ergebnis ungefähr eine durchschnittliche Regierungsbildungsdauer. Und wir haben drei Parteien statt zwei, die das verhandeln. Wir haben ein Umfeld, das viel schwieriger ist. Wir verhandeln ein Doppelbudget de facto mit. Das heißt, dass hier nicht genügend Dampf und Druck drinnen wäre, kann man nicht ableiten. Und ich sage, gerade weil es so ist, was Sie angeführt haben, Wirtschaft, den Menschen, die Teuerung, die Ihnen am Herzen liegt oder auf der Tasche liegt, weil das ordentlich behandelt und auch mit einem Programm für die Menschen, das ein Angebot bietet, dass es besser wird, vorzulegen, notwendig macht, braucht es halt seine Zeit. Wir sind bei Weitem nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben es vertrödelt. Wir haben eine Phase gehabt, die es bisher nicht gegeben hat, wo der Bundespräsident die drei größeren Parteien ersucht hat, abzuklären, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Herbert Kickl hat es versucht, ist gescheitert, hat aber Zeit gekostet. Das heißt, das abgezogen sind wir, glaube ich, sehr gut und sehr ambitioniert und sehr intensiv am Verhandeln. Und wenn es im Jänner gelingen sollte, wovon ich derzeit ausgehe und was ich hoffe, dann wird es auch ein gutes Programm für Österreich geben.
Herr Stocker, morgen kommt das Christkind. Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir ein wenig ruhige Zeit im Kreis meiner Familie, die ich viel zu selten sehe. Und ich wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern und auch Ihnen natürlich ein schönes Weihnachtsfest, frohe Weihnachten, guten Rutsch und hoffentlich ein erfolgreiches, schönes neues Jahr in Gesundheit.
Mit einer neuen Regierung, wie auch immer die dann ausschauen wird. Da kann ich mich nur anschließen, Herr Stocker. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen zu Hause ebenfalls frohe Weihnachten schon heute und ein besonders braves Christkind morgen. Möge es für uns alle gute Zeiten bringen. Kleine Werbepause, dann sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen.